Ja, ich möchte euch herzlich begrüßen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Sie sagen soll oder du oder ihr. Seid ihr das gewohnt? Ja, kann ich einfach ihr sagen. Also mein Name ist Thomas. Ich bin aus Österreich. Seit vielen Jahren. Ich bin mit 17 Jahren zum Glauben gekommen in Österreich und meine Eltern waren katholisch. Wir wurden streng katholisch, also streng einfach normal katholisch aufgezogen, aber das Evangelium habe ich nicht wirklich kennengelernt. In einer Internatsschule habe ich dann das Evangelium kennengelernt durch einen Schülerbibelkreis, als wir so 16, 17 waren. Und das war dann ein ökumenischer Schülerbibelkreis und wir haben nicht viel verstanden vom Evangelium, aber doch mehr und mehr. Wir haben die Bibel einfach kennengelernt. Dann habe ich einen Schweizer Missionar kennengelernt, der bei uns in Österreich evangelisiert hat. Und dem habe ich mal gebeten nach der Schule, nachdem ich die Schule fertig gemacht hatte, einfach bei ihm mitarbeiten zu dürfen. Das hat mich sehr geprägt. Da wurde ich als junger Christ von Haus zu Haus geschickt mit Traktaten in der Hand und überall Leuten und mit den Menschen über das Evangelium reden. Das war als junger Christ sehr, sehr gesund. Wir haben viele Kalender verteilt und einfach missioniert in Österreich, wobei in Österreich war das sehr schwierig, weil die Leute haben die Tür zugeschlagen. Meistens. Aber wir haben uns gefreut, wenn zwei, drei Leute zum Glauben gekommen sind. Langsam entstand da eine Gemeinde. Das war in den 1976, 77. Und das war in Pongau, also im Salzburger Land. Ich selber habe dann ein Jahr studieren in der Schweiz an der STH, also damals hieß das VETA, Basel, das war eine theologische Akademie von gläubigen Leuten geführt. Habe dann dort die Sprachen gelernt. Ich wollte die Sprachen lernen, Griechisch und Hebräisch und Aramäisch. Und dann wollte ich wieder aufhören, aber ich wurde dann überredet, ich soll doch noch bleiben. Dann habe ich noch zwei weitere Jahre angehängt als Theologiestudium und dann wurde ich zurückgerufen nach Österreich, weil in Österreich begannen dort in der Gegend, im Salzburger Land, begannen eine Reihe von Bibelkreisen und Hauskreisen und Gott hat uns dann, also die Brüder haben mich gebraucht und wir haben dann dort, die Gemeinde haben dann gelehrt. Ich selber war Hilfsarbeiter in einer Textildruckerei für 3,5 Jahre. Dann habe ich Lehrer studiert, auch 3 Jahre in Salzburg und dort in der Studentenmission mitgearbeitet und auch eine neue Gemeindearbeit ist in Salzburg entstanden. Dann habe ich geheiratet nach dem Studium und war dann 5 Jahre lang Lehrer in Österreich, auch im Salzburger Land. Und in der Zeit, als ich jung verheiratet war, bin ich mit meiner Frau ein Jahr lang nach Amerika gezogen. Da war ein Schulungskurs für Brüder bei einem gewissen Gene Gibson und William MacDonald. Der ist bekannt durch Bücher, soviel ich weiß, hier. Jedenfalls, das war für mich auch eine sehr prägende, gute Zeit. Dann sind wir wieder zurück nach Österreich, nach Saalfelden, haben dort 3 Jahre gearbeitet, ich als Lehrer und dann auch nebenbei in der Gemeindearbeit. Dann hat uns der Weg geführt in die Schweiz. Mein Schwiegervater hat uns gebraucht, Schwiegermutter ist gestorben. Dann wohnten wir in der Schweiz und in der Schweiz wusste ich nicht, was ich tun soll, habe viel gebetet. Und dann habe ich dann doch noch ein Jahr Theologie studiert, ein weiteres Jahr. Dort habe ich auch meinen alten Professor, den ich schon kannte, den Professor Herbert Janssen, wieder gefunden. Nicht an der Akademie, sondern der war nicht mehr an der Akademie damals, der wohnte aber in Basel. Ich hatte viele theologische Fragen und habe den öfters besucht. Und in der Zeit habe ich dann auch viel gefragt den Herrn, was soll ich eigentlich in der Schweiz tun, was ist mein Dienst? Und der Herr hat das so geführt, dass ich dann dass sich ein Weg aufgetan hat nach Rumänien, wo ein Bruder hat mich gefragt, ich soll doch mithelfen in der Arbeit. In Rumänien waren die Türen weit offen in den 90er Jahren und wir sollten Gemeinden schulen, Geschwistern schulen dort in Rumänien. Nebenbei hat sich eine Arbeit entwickelt zusammen mit Herbert Janssen, dem Bruder, dem Professor, der hatte damals an einer Bibelübersetzung gearbeitet, das heißt das Neue Testament neu übersetzt. Da durfte ich dann auch mithelfen. Und so hat sich dann das so entwickelt, dass ich dann auch gemerkt habe, ich habe so viel zu tun, habe dann nebenbei hatte ich immer gearbeitet in einer Asylbewerberheim als Nachtwächter. Das habe ich dann aufgehört und wir haben uns dann konzentriert einfach auf die Arbeit, Schulungsarbeit, Übersetzungsarbeit. Und dann diese Jahre, das sind die letzten 19 Jahre gewesen jetzt oder 18 Jahre, wo ich dann sehr viel war in der Ukraine, in Moldawien, in Rumänien, in Ungarn, später dann auch in Russland, also in Kasachstan jetzt seit neuestem auch. Und dann auch haben sich Türen geöffnet in verschiedenen Gemeinden in der Schweiz. Ich habe einfach gesagt, dass ich zur Verfügung stehe, wenn Geschwister Hilfe brauchen in der Lehre. Und der Herr hat das so geführt, ich habe mich nie darum gekümmert. Und jetzt ist der Terminkalender so voll, dass ich im nächsten Jahr keinen Sonntag mehr frei habe. Also, nun, der Mensch plant, der Herr lenkt. Und jetzt bin ich hier gelandet, bei Ihnen, bei euch. Ich bin selber gespannt, was in dieser Woche geschehen wird. Ich habe, wenn ich so diese Themen angeschaut habe, dachte ich mir, naja, eigentlich wären das Themen für eine Bibelschule. Da könnte man monatelang darüber sprechen. Wir werden uns dann einfach in einigen Punkten auf wichtige Dinge konzentrieren. Ich möchte mich auch konzentrieren auf eure Fragen. Dort kratzen, wo es juckt, wie man sagt. Heute Abend möchten wir das Thema der Heilige Geist beginnen. Also wenn ihr dann Fragen habt, entweder schriftlich oder mündlich, wie ihr wollt, könntet ihr auch gerne stellen. Ich möchte einfach am Anfang zuerst einmal einige Gedanken sagen zum Thema Heiliger Geist. Wer ist der Heilige Geist und wie bekommt man den Heiligen Geist? Und dann heißt es noch hier, was ist Geistestaufe und Geisteserfüllung? Das sind alles sehr aktuelle Themen. Ich möchte mit euch einfach jetzt eine Reihe Bibelstellen durchgehen. Das, was wir lehren, müssen wir immer aufgrund der Heiligen Schrift lehren. Und am besten ist es immer, wenn wir das direkt aus dem Text erarbeiten. Es ist ja so, dass wir sehr schnell irgendetwas lehren und dann ziehen wir irgendwelche Bibelstellen herbei. Aber viel besser ist es, die Bibeltexte sprechen zu lassen und aus dem heraus von dem Bibeltext zur Lehre zu kommen. Also nicht von der Lehre zu den Bibeltexten, sondern von den Bibeltexten zur Lehre. Das ist der gesunde Weg. Das ist zwar oft ein schwierigerer Weg, aber es ist der sicherere Weg. Lesen wir am Anfang lesen wir Johannes 16 und dann möchte ich ein paar Bibelverse dazu herbeiziehen noch. Aber wir beginnen mal mit Johannes 16, beziehungsweise beginnen wir mit Johannes 14 und dann zu Kapitel 16, weil wir zuerst einmal die Frage uns stellen wollen, was ist eigentlich der Geist? Und ich habe gemerkt, viele Christen sind sich nicht ganz klar, was ist eigentlich der Heilige Geist? Das ist so irgendwie so ein Nebel. Ja. Aber schauen wir jetzt. Johannes 14, Vers 16. Ich werde den Vater ersuchen Und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und er wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme hin zu euch. Noch ein kleines und die Welt schaut mich nicht mehr. Aber ihr sehet mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr in Kenntnis sein, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch bin. Der, der meine Gebote hat und sie hält, der ist's, der mich liebt. Und der mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbar machen. Mal bis hierher. Der Herr Jesus hat hier an diesem denkwürdigen Abend die letzte Versammlung mit den Jüngern, bevor er stirbt. Und wir können uns vorstellen, dass das, was er dort mit ihnen gesprochen hat, das waren höchst wichtige Dinge. Und hier spricht er von ihnen, dass er sie verlassen wird. Die Jünger waren sehr überrascht, denn sie erwarteten, dass der Herr das Königreich aufrichten wird, nicht, dass er sie verlassen wird. Und er sagt ihnen dann, er geht weg, er geht zum Vater, aber er wird einen Stellvertreter schicken. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Fürsprecher geben. Bis jetzt war der Herr Jesus der Fürsprecher gewesen für die Jünger. Das war der Mittler zum Vater, der sich eingesetzt hat beim Vater für die Jünger. Aber jetzt sollte ein anderer Fürsprecher kommen, der die Stelle des Herrn Jesus sozusagen einnehmen wird, während der Herr Jesus weg ist. Und damit er bei euch bleibe in Ewigkeit. Also dieser Fürsprecher wird die ganze Zeit bei den Jüngern bleiben. Und er nennt ihn hier den Geist der Wahrheit. Deshalb den Geist der Wahrheit, weil er die Wahrheit über Gott vermittelt, weil er die Wahrheit über Gott offenbart. Das Erste, was wir hier lernen, ist, dass der Heilige Geist also ein Stellvertreter des Herrn Jesus ist und dass er die Rolle des Herrn Jesus übernimmt, während der Herr Jesus weg ist. Einen anderen Fürsprecher. Also der Heilige Geist ist nicht dieselbe Person wie der Herr Jesus. Es ist eine andere Person. Er ist aber nicht einfach nur eine Kraft. Er ist eine Person. Er ist also wirklich ein Wesen, das einen eigenen Willen hat. Ein Wesen, das sprechen kann. Übrigens, wenn ich sage Person, das ist jetzt kein biblisches Wort, aber Person, das verstehen wir. Person ist jemand, der kann denken, der kann etwas wollen, der kann etwas empfinden. Eine Person muss nicht notwendigerweise einen Körper haben. Denn das Entscheidende bei uns, wir Menschen, wir haben einen Körper, aber wir sind auch Person. Der Körper ist eigentlich nicht die Person. Das Entscheidende von unserer Person ist nämlich das, was im Körper drinnen ist, der Geist des Menschen. Also eigentlich sitzen hier lauter Geister. Ja. Wir haben hier eine Geisterversammlung. Ja. Allerdings haben diese Geister auch einen Körper rundherum, sozusagen. Und die sind natürlich verbunden mit dem Körper, der Geist ist mit dem Körper verbunden. Aber der Geist muss nicht einen Körper haben. Hier zum Beispiel der Heilige Geist ist eine Person, ohne einen Körper zu haben. Die Engel sind auch Geister, sind Personen, die keinen Körper haben. Aber jetzt müssen wir gleich hinzufügen, wenn wir hier vom Heiligen Geist sprechen, dürfen wir nicht uns vorstellen, dass der Heilige Geist ganz getrennt ist vom Herrn Jesus und von dem Vater. Das ist er nicht. Die Bibel sagt nämlich an einer anderen Stelle in Römer 8, Vers 9, dass der Heilige Geist der Geist Christi ist. Das geht bei uns Menschen nicht. Also ich kann nicht sagen, der Peter, sein Geist ist mein Geist. Das geht nicht. Ja? Wir haben zwei getrennte Geister. Ja? Aber bei Gott ist es so, der Geist, der Heilige Geist und der Geist Christi und der Geist des Vaters sind ein und derselbe. Also der gleiche Geist und dennoch drei Personen. Wie sollen wir das verstehen? Das können wir gar nicht verstehen. Das ist die Schwierigkeit, weil Gott als Person zugleich 1 und 3 ist. Das ist deshalb für uns so schwierig, weil es von der Kategorie Gott nur einen gibt. Wir können ihn nicht vergleichen mit irgendetwas. Gott gibt es nur einmal. Ja. Und wir müssen nur mit dem, was die Bibel uns sagt, das müssen wir akzeptieren, das müssen wir annehmen und müssen bitten, dass wir etwas mehr und mehr verstehen von diesem Gott. Aber dennoch, Gott kann dreimal Ich sagen und dennoch ist der Geist des Vaters und der Geist Christi und der Heilige Geist derselbe Geist. In Römer 8, Vers 9, diese Stelle habe ich erwähnt, die möchte ich jetzt zitieren. Römer 8, Vers 9. Ich lese schon von Vers 8 weg, die im Geist, die im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist dieser nicht sein, also ist er nicht sein Eigentum, gehört er ihm nicht. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot wegen der Sünde, andererseits der Geist Leben wegen der Gerechtigkeit. Also hier in dieser Stelle, in Vers 9, spricht er vom Geist Gottes, wenn der Geist Gottes in euch wohnt, dann sagt er, wenn der Geist Christi nicht in euch wohnt, oder wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein Eigentum. Und dann sagt er, wenn Christus in euch ist. Hier haben wir dreierlei. Zuerst nennt er ihn Geist Gottes, dann nennt er ihn Christi Geist und dann sagt er einfach Christus in euch. Und es geht immer um dasselbe. Das sind nicht drei verschiedene oder Wesen oder so, es geht um dasselbe. Er spricht davon, dass Gott in dem Menschen wohnt, in dem Gläubigen. Und einmal nennt er ihn Geist Gottes, dann Geist Christi und dann nennt er ihn Christus in euch. Das ist ganz schön schwierig zu verstehen. Ja. Wie geht das? Ist jetzt der Geist Christus oder ist der Geist jetzt nicht Christus? Ich mache es jetzt noch komplizierter und gebe noch eine Bibelstelle, 2. Korinther 3. 2. Korinther 3. Vers 17. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht in einem Spiegel die Herrlichkeit des Herrn an und werden in dasselbe Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie von dem Herrn her, dem Geist. Hier spricht er zweimal, Vers 17 am Anfang und Vers 18 am Ende. Zweimal sagt er, der Herr, der Geist. Der Herr, da meinte Jesus Christus, der Herr ist der Geist. Das ist 2. Korinther 3, Vers 17 und 18. Der Herr ist der Geist. Wie kann er das sagen? Weil er spricht von dem erhöhten Herrn, der aber durch den Geist in den Gläubigen wohnt. Und er spricht jetzt eigentlich davon, was dieser Heilige Geist in den Gläubigen tut. Und dieser Heilige Geist, der in den Gläubigen ist, das ist Christus in den Gläubigen. Der Herr ist in den Gläubigen. Und wenn der Herr in den Gläubigen ist, dann kann er auch sagen, der Geist ist in den Gläubigen. Der Herr ist der Geist. Der Herr in dir ist der Geist in dir. Das heißt, seit Pfingsten, ja, seitdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist und der Heilige Geist gekommen ist, wohnt der Heilige Geist in jedem Menschen drinnen und dieser Heilige Geist, der in dem Gläubigen wohnt, das ist gleichbedeutend wie der Christus, der in uns wohnt. Einerseits ist ja Christus nicht da, der ist ja mit einem Körper vereinigt, mit einem Auferstehungsleib. Er sitzt zur Rechten Gottes, heißt es in der Bibel, oder er ist beim Vater, heißt es in der Bibel. Er hat die Jünger verlassen. Ja. Andererseits ist er ganz nahe, er wohnt in uns, nämlich durch den Heiligen Geist. Also Christus wohnt durch den Heiligen Geist in uns und jetzt können wir gleichzeitig sagen, Christus wohnt in uns. Das ist deshalb, weil Gott ein Gott ist. Gott ist nicht drei Götter. Und manche von uns denken ein bisschen so, die trennen Gott ein bisschen zu scharf. Manche von uns denkt, ja, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, das sind drei. Aber sie sind nicht drei. Sie sind nicht so drei, wie wir drei Personen sind. Ja? Wenn ich jetzt drei Personen rausnehme, dann sind das drei einzelne Personen in sich getrennt. Bei Gott ist das aber nicht so. Gott ist einer. Es gibt nur einen Gott. Aber dieser eine Gott ist gleichzeitig auch drei, dass er sagen kann, er ist der Vater und er ist der Sohn und er ist der Heilige Geist. Es ist aber nicht so, dass der Vater wurde der Sohn und der Sohn wurde der Heilige Geist. Das wäre auch falsch. Die Bibel trennt es einerseits, aber sie trennt es nicht so stark, dass es drei Götter sind. Vielleicht sagen Sie, das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Das müssen wir gar nicht verstehen. Weil Gott ist ein Wesen, das absolut einzigartig ist und wunderbar. Und wir nehmen einfach das so an, was die Bibel sagt. Aber wir schauen genau in die Bibel und wir akzeptieren das. Also, und wenn wir jetzt vom Heiligen Geist sprechen, sprechen wir gewissermaßen von dem Christus, der in uns ist. Und dann wird die Sache viel leichter. Dann ist der Heilige Geist nicht irgendwas Fremdes, der ist sehr, sehr bekannt. Der ist uns sehr, sehr vertraut. Das ist der Christus in uns. Das ist der Heilige Geist. Einmal lesen wir in der Apostelgeschichte 16, habe ich heute im Zug, ist mir das aufgefallen. Apostelgeschichte 16, Vers 7, spricht der Apostel Paulus, wie der Geist ihn geleitet hat. Vers 7, Apostelgeschichte 16, Vers 7, als sie gegen Mysien hinkamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie an Mysien vorbei und kamen nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht, ein Mazedonier, der rief, komm herüber und hilf uns. Vers 10, als wir das Gesicht gesehen hatten, suchten wir sogleich nach Mazedonien auszuziehen, denn wir schlossen, dass der Herr uns gerufen hatte, ihnen die gute Botschaft zu sagen. Der Heilige Geist hat sie geführt. Der Heilige Geist war es letztlich, der ihm dieses Gesicht, also diese Vision gegeben hat, aber sein Rückschluss war, der Herr hat uns gerufen. Der Heilige Geist hat geführt und das war ein Ruf des Herrn. Also der Ruf des Geistes war ein Ruf des Herrn, gleichermaßen. Und dann lesen wir noch Johannes 14, Vers 18, das hatten wir schon gelesen, Johannes 14, Vers 18. Der Herr sagt hier, dass er einen anderen Fürsprecher schicken wird, den Geist der Wahrheit, Vers 17, den die Welt nicht empfangen kann, in der Mitte von Vers 17, weil sie ihn nicht schaut, noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn, weil er bei euch bleibt und er wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme hin zu euch. Merken Sie was oder merkt ihr was? Zuerst sagt er, der Geist kommt, dann sagt er, ich komme. Ja, wer kam jetzt eigentlich? Der Geist oder der Herr Jesus? Der Herr Jesus kam in Form des Geistes, oder wie soll ich sagen, der Herr Jesus kam dadurch, dass der Heilige Geist kam. Weil der Geist Christi ist der Heilige Geist. Indem der Heilige Geist zu Pfingsten, zu den Jüngern gekommen ist, kam Christus in die Jünger hinein. Und wenn ein Mensch zum Glauben kommt, kommt Christus in sein Leben hinein. Und dieser Christus, der in unser Leben hineinkommt, wir können auch sagen, der Geist, der Heilige Geist kommt in unser Leben hinein. Und Christus kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Es wird also leichter, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass der Herr der Geist ist. Also der Christus, der in uns wohnt, das ist der Geist. Jetzt möchte ich gerne mit euch einige Bibelstellen in Apostelgeschichte lesen. Apostelgeschichte 1. Und jetzt schauen wir uns einmal die Begriffe an, die hier verwendet werden über das Kommen des Geistes. Das ist ja ganz, ganz wichtige Bibelstudium, was wir jetzt machen. In Apostelgeschichte 1, Vers 4 sagt der Herr Jesus bei einem Treffen, als sie zusammen waren, heißt es, da wies er sie an, nicht von Jerusalem wegzugehen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. die Verheißung des Vaters. Das heißt, das, was der Vater verheißen hatte, das war der Heilige Geist. Der wurde schon im Alten Testament verheißen und der wurde vom Herrn Jesus verheißen. Also, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir gehört habt. Johannes taufte nämlich mit Wasser, aber ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Die zusammengekommen waren, fragten ihn: Herr, stellst du zu dieser Zeit Israel das Königreich wieder her? Er sagte zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner Vollmacht festsetzte, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet Zeugen von mir sein in Jerusalem und auch in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Hier lesen wir zweimal etwas vom Heiligen Geist. In Vers 5, ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden. Vielleicht sagen manche Übersetzungen, ihr werdet durch den Heiligen Geist oder mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das kann man auch so übersetzen. Also ihr werdet im Heiligen Geist getauft werden, das ist das eine. Und Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wir merken uns diese zwei Ausdrücke: getauft werden im Geist und dass der Geist auf euch kommt. Und dann lesen wir weiter in Vers 17 am Pfingsttage, da ist es dann geschehen, was er vorausgesagt hatte. Kapitel 2, Vers 17. Am Pfingsttag ist es geschehen und Petrus zitiert Joel und er sagt: Es wird sein in den letzten Tagen, sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist. Ausgießen von meinem Geist. Jetzt haben wir getauft werden im Geist. Der Geist kommt auf euch, ihr werdet Kraft empfangen, wenn er kommt. Und jetzt haben wir ausgießen, er wird den Geist ausgießen, das ist das dritte. Und dann Vers 38, Kapitel 2, Vers 38. Petrus sagte zu ihnen: Tut Buße und jeder von euch werde auf die Vergebung der Sünden hin getauft auf den Namen Jesus Christus und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Jetzt haben wir einen vierten Ausdruck. Vorher haben wir gehabt, getauft werden mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird auf euch kommen. Der Heilige Geist wird ausgegossen und jetzt haben wir, ihr werdet die Gabe des Geistes bekommen. Und es geht noch weiter in Kapitel 10, Kapitel 10, Vers 44, da ist die Gelegenheit, als Cornelius den Petrus rufen ließ mit seinen Leuten, die dort versammelt waren. Da waren sie und Petrus hat gepredigt, Vers 43, und Petrus predigt von dem, dass der Herr Jesus die Vergebung der Sünden gibt jedem, der an ihn glaubt. Und dann heißt es in Vers 44, während Petrus diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Jetzt haben wir noch einen Ausdruck, der Heilige Geist fällt auf die, die das Wort hören. Das ist jetzt schon der fünfte Ausdruck. Und dann in Vers 5, lesen wir gerade weiter. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, also die Juden, alle, die mit Petrus gekommen waren, staunten darüber, dass auch über die Heiden, die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Jetzt haben wir wieder diesen Begriff, die Gabe wurde ausgegossen. Zuerst haben wir den Heiligen Geist, wurde ausgegossen. Hier, die Gabe des Heiligen Geistes wurde ausgegossen. Und dann, denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott lobend groß machen, dann antwortete Petrus: Kann jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist bekommen haben, so wie auch wir? Jetzt haben wir bekommen, den Heiligen Geist bekommen. Alle diese Begriffe, die jetzt da erwähnt worden sind, getauft werden im Geist, Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, das Ausgießen des Heiligen Geistes, den Geist empfangen, den dass der Heilige Geist auf sie fällt, dass die Gabe des Geistes ausgegossen wird auf sie und dass sie den Heiligen Geist bekommen. Alle diese Ausdrücke werden für das Gleiche verwendet. Das ist immer das, was geschieht, wenn jemand den Heiligen Geist bekommt, wenn der Geist kommt in das Leben eines Menschen. Zu Pfingsten geschah dieses heilsgeschichtliche Ereignis, von dem Gott im Alten Testament lange vorausgesagt hatte, dass der Heilige Geist kommen wird. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen ins Alte Testament. Im Alten Testament, da gibt es Propheten, die verkündigt haben von der herrlichen Zeit, von der herrlichen Zeit des Messias. Der Messias wird einmal kommen und wird ein wunderschönes, wunderbares, herrliches, ewiges Königreich aufrichten. Und wenn dieser Messias kommt, sagen die Propheten zu den Juden, wenn dieser Messias kommt, dann kommt auch der Geist. Und dieser Geist, der wird in die Gläubigen hineinkommen und wird dann sie umformen zu Menschen, die Gott wohlgefällig leben. Das, was ich jetzt gesagt habe, steht in Hesekiel 36, ein bisschen in eigenen Worten habe ich es gesagt, in Hesekiel 36, ich lese euch das noch vor. Da sagt er, Hesekiel 36, Vers 26, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Also hier lesen wir, dass in der messianischen Zeit, wenn der Herr kommt, der wurde vorausgesagt, dass er kommen wird. Wenn er kommt, dann wird auch der Geist kommen und der Geist wird in das Innere dieser Menschen hineingegeben werden. Und dieses Kommen des Geistes, das war die Verheißung des Vaters und das war zu Pfingsten erfüllt. Also Pfingsten, der Tag zu Pfingsten war ein heilsgeschichtlich entscheidendes Ereignis, ein ganz wichtiger Tag in der ganzen Heilsgeschichte Gottes. Vorher war der Heilige Geist nicht so auf der Erde wie nachher. Also seit diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist so auf der Erde, dass jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, der Heilige Geist in den Menschen kommt und bleibt. Er bleibt in den Menschen drin. Im Alten Testament war das nicht so. Im Alten Testament gab es ein paar bevorzugte Leute, die den Heiligen Geist bekamen. Also zum Beispiel der David bekam den Heiligen Geist, König, als König. Ja. Nicht alle Könige bekamen den Geist, aber David bekam den Geist. Propheten bekamen den Geist eine Zeit lang. Dann, wenn sie geweissagt haben, da heißt es, der Geist kam über sie. Ja, und dann hat der Heilige Geist durch sie gesprochen. Bei Simson war es so, der Heilige Geist kam über ihn und dann war er stark. Ja, da konnte er große Dinge vollbringen. Aber dann war er wieder weg. Und David musste beten, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir, nachdem er gesündigt hatte. Das heißt, der Heilige Geist hat im Alten Testament ganz anders gewirkt als im Neuen Testament. Im Alten Testament war der zeitweise auf ganz ausgewählten Persönlichkeiten. Und nur eine gewisse Zeit lang. Und dann war er wieder weg. Aber jetzt, ab Pfingsten, sollte der Heilige Geist in die Gläubigen hineinkommen. Und Joel hatte vorausgesagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt er in alles Fleisch. Das heißt, in jeden Menschen des Volkes. Nicht nur in die Könige oder in die Propheten. Sogar die Sklaven, die Mägde, die Frauen bekommen den Heiligen Geist. Das war unerhört damals, ja, dass eine Frau einen Heiligen Geist bekommt. Ja. Aber so, und dann sogar noch Sklavinnen bekommen auch den Heiligen Geist. Sklaven. Joel hat das vorausgesagt und der Apostel Petrus hat in Apostelgeschichte 2, als das dann geschah, dass der Heilige Geist kam, hat Petrus darauf hingewiesen. Ich lese die Stelle nochmal. Wir hatten einen kleinen Abschnitt, hatten wir ja schon gelesen. Apostelgeschichte 2, Vers 16. Dieses ist das, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, sagt Gott, ich werde ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meinen Knechte und meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie werden Weissagen. Also in dem Zusammenhang bei Joel ist das ganze Volk Israel gemeint. Also er sagt, nicht nur die israelitischen Könige, sondern alle aus dem Volk. Alle werden den Geist bekommen. Und dann wird er in ihnen bleiben. Und als dann der Pfingsttag geschah, hat sich diese Prophetie erfüllt. Eigentlich ganz streng genommen müssen wir sagen, sie hat begonnen, sich zu erfüllen. Das heißt, diese Prophetie von Joel zieht sich die ganze Zeit hindurch von Pfingsten bis zum Wiederkommen Jesu Christi, bis zum Tag des Herrn, Vers 20, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. In der Zeit zwischen Pfingsten und der Wiederkunft des Herrn Jesus kann jeder, der den Namen des Herrn anruft, gerettet werden. Jeder Mensch, jeder aus Israel. Später wurde dann noch klar, dass nicht nur die Israeliten gemeint sind, sondern sogar auch die Heiden. Also, das ist was ganz entschieden Neues, das hier geschehen ist zu Pfingsten. Deshalb ist also Pfingsten ein heilsentscheidendes Ereignis. Eine Stelle noch und dann machen wir kurz eine Pause, weil dann raucht unser Kopf schon, ich merke es schon. Eine Stelle noch, Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus und rief laut: Wenn jemanden dürstet, komme er her zu mir und er soll trinken. Der an mich glaubt, gemäß dem, was die Schrift gesagt hat, Ströme werden aus seinem Inneren fließen, Ströme lebenden Wassers. Dies sagt er über den Geist, den die an ihn Glaubenden bekommen sollten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Also, hier spricht er von dem Geist, den die Gläubigen bekommen sollten. Die hatten ihn noch nicht. Der Petrus und der Jakobus und Johannes und all die Jünger Jesu, die an ihn glaubten, die hatten den Geist nicht. Sie sollten ihn aber bekommen. Es steht da, der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Erst als Jesus verherrlicht worden war, also in dem Himmel aufgefahren, dann kam der Heilige Geist. Das zeigt uns, dass das Ereignis von Pfingsten ein heilsgeschichtliches Ereignis war, ein einmaliges Ereignis. Und seitdem das geschehen ist, ist der Heilige Geist so auf der Erde, dass er bleibt. Dass wenn dann jemand den Namen des Herrn anrufen wird, dann bekommt er den Heiligen Geist und dann bleibt der Heilige Geist in dem drinnen. Das heißt, jeder Mensch, der den Herrn Jesus anruft als seinen Retter, als Herrn und Retter, jeder bekommt den Geist. Darüber dann noch nach der Pause. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause und dann weiter. Wir machen weiter. Also, der Heilige Geist kam zu Pfingsten und er kam auf die Jünger Jesu. Das waren Menschen, die an ihn glaubten. Zu Pfingsten kam er auf alle, die an Jesus glaubten. die, die in Jerusalem waren, und wenn irgendwelche an Jesus glaubten, wie nicht Nikodemus, doch vielleicht auch Nikodemus. Ich weiß es nicht. Nikodemus war ja auch einer von den Jüngern Jesu, ein Geheimer. Und er war wahrscheinlich nicht dabei an dem Pfingsttage. Und vielleicht waren sonst noch irgendwelche irgendwo. Wenn, dann haben sie ihn auch an diesem Pfingsttag bekommen. Das war der Tag, an dem die Gläubigen den Heiligen Geist empfingen. So steht es in Johannes 7, Vers 39. Denn der Geist, den diejenigen empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das ist also dieses heilsentscheidende Ereignis. Und von diesem Zeitpunkt an bekamen die den Heiligen Geist immer, die gläubig wurden. Das war die kontinuierliche Ausgießung des Geistes. Wurden weitere Juden gläubig? 3000 am Pfingsttag? Dann bekamen 3000 den Heiligen Geist. Petrus hat ja gesagt, tut Buße, dann werdet ihr den Heiligen Geist bekommen. Die haben das getan und bekamen den Heiligen Geist. Und dann 5000 und zehntausende Juden, und dann später kam dann Cornelius zum Glauben. Und bei Cornelius lesen wir auch, wir haben es gelesen, Kapitel 10, Vers 48, glaube ich, war das. Und da wurde der Heilige Geist auf sie ausgegossen, auf Cornelius und auf diese Leute, die dort versammelt waren. Apostelgeschichte 10, Vers 45. Dass auch die von den Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Also die Ausgießung des Geistes ging also weiter. Die Joel-Stelle hat sich erfüllt, beginnend mit Pfingsten, dann jeden Tag, immer wenn Juden zum Glauben kamen, hat sich immer Joel erfüllt, bis zu den Cornelius, da hat sich auch Joel erfüllt, und weiter in Titus Brief, Titus Kapitel 3, Vers 4. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, nicht aufgrund von Werken, die wir in Gerechtigkeit getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, rettete er uns durch Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen hat. Ausgießung des Geistes auf die Leute von Kreta. Schon einige Jahre später, schon 30 Jahre später als Pfingsten etwa. Die Ausgießung des Geistes war also auch immer noch, fand immer noch statt. Und es ging weiter in der Geschichte. Immer wenn Menschen zum Glauben kamen, wurde der Geist ausgegossen. Bis zum heutigen Tag wird der Heilige Geist ausgegossen, wenn Menschen zum Glauben kommen. Das ist immer noch die Erfüllung der Joel-Stelle. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das hat Joel gesagt und das stimmt. Paulus hat es wiederholt. Paulus hat es im Römer 10 davon noch gesprochen. Das gilt bis zum heutigen Tag. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, bekommt den Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 5, Vers 32, lesen wir: Wir sind Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, den Gott denen gab. Wem gibt er denn? Wem hat Gott den Heiligen Geist gegeben? Denen, die ihm gehorchen. Hier heißt es bei mir, die ihm sich fügen. Ein Mensch, der zu Jesus Christus kommt, der den Namen des Herrn anruft, ist ein Mensch, der sich fügt, der sich unterordnet unter Christi Herrschaft. Das ist gemeint. Der Heilige Geist kommt auf alle die sich ihm unterordnen, die ihm sich als Autorität fügen. Apostelgeschichte 5, Vers 32. Jetzt wissen wir schon mehr. Jetzt verstehen wir, aha, das ist jetzt, also die Ausgießung des Geistes kommt auf alle die gläubig werden an den Herrn Jesus und ihm gehorchen. Gehorchen heißt ja gläubig werden. Man kann nicht gläubig werden und dem Herr Jesus ungehorsam bleiben. Das gibt es nicht. Die Bibel nennt das den Glaubensgehorsam. Ja. Ab Römer 1, Vers 5. Glaubensgehorsam. Das heißt, wenn ein Mensch gläubig wird, dann wird er das erste Mal in seinem Leben Gott gehorsam. Und dann lässt er sich auch taufen. Ist klar, der Herr Jesus hat ja gesagt, man soll sich taufen lassen. Man wird im Glauben gehorsam und bekommt den Heiligen Geist in dem Moment. Jetzt noch ein paar Stellen dazu. Galater 3, Vers 5, Galater 3, Vers 5, lesen wir Vers 2. Galater 3, Vers 2. Dieses allein begehre ich von euch zu erfahren. Habt ihr den Geist empfangen aus Gesetzeswerken oder aus der Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr nun im Fleisch vollenden? Also, hier ist die Rede vom Geist, Vers 2, und er fragt sie, wie habt ihr denn den Heiligen Geist bekommen? Habt ihr ihn bekommen durch Gesetzeswerke oder habt ihr ihn bekommen dadurch, dass ihr der Botschaft gläubig geworden seid? Ja, die Antwort ist klar. Ja, als wir gläubig wurden, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Das Gleiche steht in Epheser 1, Vers 3. Epheser 1, Vers 3. Nein, Vers 13. Epheser 1, Vers 13. In welchem auch ihr, die ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, in dem ihr, die ihr geglaubt hattet, versiegelt wurdet mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Angeld unseres Erbes ist, zur Erlösung des Eigentums, zum Lobe seiner Herrlichkeit. Also hier in Epheser 1, Vers 13 sagt der Apostel, dass die Epheser, als sie gehört haben das Wort der Wahrheit, das Evangelium, und als sie das geglaubt hatten, versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, hier haben sie den Heiligen Geist bekommen. Aber hier gebraucht er ein weiteres Wort. Jetzt haben wir schon 6 oder 7 Begriffe. Hier gebraucht er den Begriff versiegelt. Versiegelt, versiegelt wird etwas, was einem gehört. Also im Judentum war das so, oder bei den Bauern war das so, wenn man ein Tier hatte, dann hat man es irgendwie, hat man dem ein Siegel eingebrannt. Ja? Und das war das Zeichen, dieses Tier gehört mir. Ja? Oder ein Brief wurde versiegelt, das heißt, er wurde verschlossen und durfte nicht mehr geöffnet werden, nur vom Empfänger. Also versiegelt hat zu tun mit Eigentumskennzeichnung und auch mit Schutz. Wenn jemand zum Glauben kommt, bekommt er den Heiligen Geist. Und jetzt, das ist jetzt das Kennzeichen, der gehört jetzt Jesus Christus. Der gehört jetzt Gott, dieser Mensch, der den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Ähnlich haben wir schon gelesen in Römer 8, Vers 9. Römer 8, Vers 9 noch einmal. Römer 8, Vers 9. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, unter der Voraussetzung, dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, ist er nicht sein Eigentum. Ah, Kennzeichnung des Eigentums. Der Heilige Geist kennzeichnet denjenigen, der gehört jetzt dem Herrn Jesus Christus, der Geist Christi. Wer den Geist Christi hat, der gehört dem Herrn Jesus Christus. Wer den Geist Christi nicht hat, der gehört dem Herrn Jesus Christus nicht, dann ist er noch nicht gläubig. Dann ist er noch nicht wiedergeboren. Dann gehört er nicht zu den Erlösten. Dann fehlt ihm das Entscheidende. Das zeigt uns also, dass der Heilige Geist, den bekommt man in dem Moment, wo man gläubig wird. Eine Stelle noch, 2. Korinther 1, 2. Korinther 1, Vers 21. Aber der, der uns zusammen mit euch in Christus hinein festigt und uns gesalbt hat, ist Gott, der uns auch versiegelt hat und das Angeld oder das Unterpfand, nämlich den Geist, in unsere Herzen gab. Also hier wieder dasselbe wie in Epheser 1, Vers 13. Der Heilige Geist ist das Pfand, das Unterpfand, wie man sagt, also das, wie sagt man, die Garantie, der Garantieschein für unser zukünftiges herrliches Heil, das wir antreten werden in der Ewigkeit. Jetzt bekommen wir den Heiligen Geist und das ist, der ist ein Siegel. Ja, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Und noch ein Begriff wird hier verwendet, der uns gesalbt hat. Jetzt haben wir noch einen Begriff, gesalbt. Nicht nur versiegelt, auch gesalbt. Was heißt gesalbt? Das versteht man nur vom Alten Testament her. Das ist uns ein bisschen schwierig. Wir salben uns, wenn wir irgendeine Salbe auf die Haut tun. Ja? Aber im Alten Testament war die Salbung insofern ganz wichtig. Die Salbung bedeutete Ausrüstung. Wenn ein Priester gesalbt wurde, dann wurde er ausgerüstet für seinen Dienst. Deshalb ist die Salbung zum Priester oder die Salbung zum Propheten ist eine Ausrüstung. Gott hat ihn mit Kraft ausgerüstet. Und in diesem Sinne ist das hier verwendet. Die Salbung ist die Ausrüstung mit Kraft. Welcher Mensch hat Kraft? Wie bekommt man Kraft? Manche Christen haben diese Frage. Wie kriege ich Kraft? Die Antwort ist so leicht. Der Heilige Geist ist deine Kraft. Du hast sie schon. Du hast sie schon in dir. Christus Jesus, der in dir wohnt. Durch den Heiligen Geist. Der ist deine Kraft. Und durch den Heiligen Geist bist du gesalbt mit Kraft. Manchmal höre ich das Gebet, Herr, salbe du den Prediger. Das braucht der Herr gar nicht mehr tun. Warum? Weil der Prediger schon längstens gesalbt ist, wenn er wiedergeboren ist. Jeder Christ, der wiedergeboren ist, ist ein gesalbter Prediger. Er verkündigt das Wort Gottes anderen Menschen und er hat den Heiligen Geist. Noch eine Stelle, 1. Petrus 4, da ist auch von dieser Salbung die Rede. 1. Petrus 4, Vers 14. Und jetzt kann es sein, eure Übersetzung ein bisschen anders ist, aber passt ganz gut auf. Wenn ihr im Namen Christi, Christus heißt der Gesalbte, also ich übersetze jetzt so, wenn ihr im Namen des Gesalbten geschmäht werdet, so seid ihr Selige, weil der Geist, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, auf euch ruht. Warum heißen denn die Christen Christen? Einfach nur so? Hat sich das jemand ausgedacht? Ja, die gehören zu Christus. Ja gut, was heißt denn Christus? Christus heißt der Gesalbte. Und die, die zum Gesalbten gehören, das sind die Christen. Das sind die, die auch gesalbt sind. Der Herr Jesus wurde gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der ist voll Geistes, immer. Der ist gesalbt mit dem Geist. Deshalb heißt er der Gesalbte, der Messias. Das ist ein Gesalbter, das ist ein Amt gewesen, das Amt des Königs zum Beispiel. Und dieser Christus, der ist der Gesalbte. Und wenn wir geschmäht werden, sagt er, selig seid ihr, oder selige, glückliche seid ihr, weil der Geist, der Geist der Herrlichkeit und Geist Gottes ist, auf euch ruht. Bei ihnen wird er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Es leide nämlich keiner von euch als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als ein Aufseher, einer, der sich in fremde Angelegenheiten mischt. Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, was heißt Christ? Als einer, der zum Gesalbten gehört. Wenn er aber leidet als einer, der zum Gesalbten gehört, dann schäme er sich nicht, er verherrliche Gott in diesem, was ihm zuteil wurde. In diesem Namen, da wurden die Christen beschimpft, ja, mit diesem Namen. Ach, die Christen. Die Christen, das ist ein Ehrenname. Das sind die Gesalbten. Die gehören zum Gesalbten, Jesus Christus. Und der Christus hat sie gesalbt mit dem Heiligen Geist. Der Geist ruht auf euch, sagt er. Der Geist des Gesalbten ruht auf euch. Das heißt, ihr seid auch mit dem Geist gesalbt. Also ein Christ ist mit dem Geist gesalbt. Johannes sagt, ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung. Was ist die Salbung? Manche denken, die Salbung, das ist irgendwas Besonderes, das überkommt einem und dann fängt man an zum Zittern. Nein, die Salbung ist der Geist und den bekommt man mit der Wiedergeburt. Die Salbung, 1. Johannes 2, Vers 20. 1. Johannes 2, Und ihr habt eine Salbung von dem Heiligen und ihr wisset alles. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht wüsstet, sondern weil ihr sie wisst. Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Welche Salbung bleibt denn in uns? Die Salbung des Geistes. Der Geist ist die Salbung. Der Geist ist die Kraft, mit der Gott uns gesalbt hat, seit der Wiedergeburt. Und die bleibt in euch, sagt er. Und ihr habt nicht stets nötig, dass jemand euch lehre. Ihr braucht keinen Guru, der euch jedes Mal sagt, welchen Schritt ihr tun müsst. Ihr braucht es nicht, ihr habt den Heiligen Geist. Das ist hier gemeint. Hier ist nicht gemeint, dass wir keine Lehrer brauchen. Wir sind dankbar für alle Lehrer, die das Wort Gottes lehren. Aber hier ist gemeint, einen Guru, der einem jeden Schritt lehrt, was man zu tun hat. Das brauchen wir nicht. Wir haben den Geist, wir haben die Salbung. Also hier sehen wir, dass alle sind sich einig, der Apostel Paulus, der Apostel Petrus, der Herr Jesus selber, dass sobald man zum Glauben kommt, bekommt man den Heiligen Geist. Man wird versiegelt, man wird gesalbt mit dem Geist, der Geist wird ausgegossen auf uns, wir empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, der Geist fällt auf uns. Und da gibt es noch ein Bild, das habe ich noch vergessen, 1. Korinther 12, Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13. Im zweiten Teil von Vers 13, da heißt es, seien wir Juden oder Griechen oder Sklaven oder Freie, wir alle wurden in einem Geist getränkt. Getränkt heißt so viel wie, wir haben ihn zu trinken bekommen. Das ist das Bild. 1. Korinther 12, Vers 13, zweiter Teil. Wir wurden alle in einem Geist getränkt. Wenn ich einen Schwamm habe und den tue ich ins Wasser, dann wird der Schwamm getränkt. Da kriegt der Schwamm was zu trinken, dann ist er voll von Wasser. Und genau so ist es mit uns. Oder Tiere, die zur Tränke geführt werden, die werden auch getränkt, dann sind sie auch voll Wasser. Und so ist jetzt das Bild. Und jetzt die Übertragung ist, wir haben den Heiligen Geist wie ein Trinkgefäß oder wie ein Wasser bekommen, das wir getrunken haben. Und jetzt haben wir dieses aufgenommen. Wir sind getränkt mit dem Heiligen Geist. Und es gibt genug von diesem Wasser des Geistes. Also wir sehen, es sind ganz viele Begriffe, alles trifft zu in dem Moment der Wiedergeburt. In dem Moment, wenn man gläubig wird, bekommt man das alles. Paulus schreibt ja hier an die Christen und er weiß, wenn er an Christen schreibt, dann weiß er, die haben den Geist. Das setzt er voraus. Er schreibt hier an Christen und er sagt, ihr seid im Leib Christi. Und wenn sie im Leib Christi sind, dann weiß er, dann haben die alle den Geist. Dann sind sie alle solche, die mit dem Heiligen Geist getränkt sind. Jetzt gibt es noch ein paar Stellen, wir haben noch ein paar Minuten. Jetzt gibt es noch ein paar Stellen in der Apostelgeschichte, auf die ich jetzt eingehen möchte, die für manche Christen eine Frage sind. Und zwar in Apostelgeschichte 8. Lesen wir Apostelgeschichte 8, als Philippus, Vers 12, als sie Philippus glaubten, der das Evangelium sagte von dem Königreich Gottes und von dem Namen Christi, wurden sie getauft. Also da sind Leute in Samarien, war das. Leute in Samarien, die haben dann das Evangelium geglaubt, dann wurden sie getauft, Männer und Frauen, auch Simon selbst glaubte und wurde getauft. Und dann heißt es in Vers 14, als die Apostel in Jerusalem hörten, Samarien hat das Wort Gottes aufgenommen, sandten sie Petrus und Johannes hin zu ihnen, welche, nachdem sie hinabgekommen waren, für sie beteten, dass sie den Heiligen Geist bekommen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen. Sie waren nur auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie bekamen den Heiligen Geist. Was ist das jetzt? Jetzt haben wir vorher doch gerade gelernt, wenn man zum Glauben kommt, bekommt man den Heiligen Geist. So war es bei Cornelius, So war es zu Pfingsten, so war es bei den Epheser, im Epheserbrief und in den anderen Stellen. Haben wir überall gesehen, wenn man zum Glauben kommt, bekommt man den Heiligen Geist. Hier ist eine Ausnahme. Wieso? Warum sind die Samariter zum Glauben gekommen, ließen sich taufen und sie bekamen den Heiligen Geist nicht? Warum hat Gott den Samaritern den Heiligen Geist nicht gegeben? Das muss man geschichtlich verstehen. Gott hat hier sehr, sehr weise gehandelt. Das war eine Ausnahme. Die Samariter, wer waren die Samariter? Die Samariter waren Todfeinde der Juden. Die Juden haben die Samariter verachtet als zweitklassige Menschen, so wie in Rumänien die Zigeuner verachtet werden. Als zweitklassige Menschen. Und wenn jetzt diese Samariter zum Glauben gekommen wären und die hätten den Heiligen Geist bekommen und es wäre alles ganz normal gelaufen, was wäre geschehen? Die Juden hätten gesagt, ja, ja, sind schon Christen, aber musst sie nicht grüßen. Versteht ihr? Sind schon Christen, aber zweite Klasse. Es wäre die Gefahr gewesen einer Kirchenspaltung von Anfang an, dass, weil hier das war eine ganz besondere Volksgruppe und diese beide mussten was lernen. Die Samariter mussten was lernen und die Juden, die Apostel mussten was lernen. Die Samariter mussten lernen, das Heil kommt von den Juden. Das hat der Herr Jesus einmal einer Samariterin gesagt. Das Heil kommt von den Juden. Und das ist für einen Samariter eine harte Sache, das zuzugeben, dass das Heil von den Juden kommt. Und die Apostel in Jerusalem, die mussten auch was lernen. Die mussten lernen, die Samariter sind nicht zweite Klasse. Die sind genau auf der gleichen Ebene wie ihr. Deshalb hat Gott ihnen den Heiligen Geist nicht gegeben. Bis was geschieht? Bis die Apostel, die führenden Leute von Jerusalem, der Petrus und Johannes, bis die nach Samarien gekommen waren und dann in aller Öffentlichkeit den Herrn gebeten haben, Herr, bitte schenke den Samaritern auch den Heiligen Geist. Und dann hat der Herr geantwortet und hat ihm den Heiligen Geist gegeben. Das heißt, diese Stelle hier zeigt, wie weise Gott umgegangen ist, damit die Gemeinde Jesu eine einige Gemeinde bleibt. Eine Gemeinde, nicht zwei. Und dann kam der Heilige Geist so offensichtlich, mit so offensichtlichen Zeichen und Wundern begleitet, dass allen Juden klar war, die Samariter haben wirklich den Heiligen Geist empfangen. Und die Samariter, denen war auch klar, das Heil kommt wirklich von den Juden. Über die Juden kommt das Heil zu uns. Und sie haben dann die Apostel anerkannt als die Führer. Die Samariter, diese verrufenen Todfeinde, die jetzt Christen geworden waren, haben jetzt die Apostel von Jerusalem als die Führer anerkannt, weil sie gewusst haben, der Heilige Geist wurde gegeben, als die Apostel gebetet haben. So hat Gott dafür gesorgt, dass Ordnung und Einigkeit von Anfang an blieb. Und da gibt es noch eine Stelle, Apostelgeschichte 19. Apostelgeschichte 19 ist auch eine ganz interessante Sache. In Ephesus war das. Dort war ein Mann namens Apollos. Und Apollos kannte nur die Taufe des Johannes. Und das war in Kapitel 18, liest man davon. Und dieser Apollos predigte zwar von Christus, aber er kannte nur die Taufe des Johannes. Und Aquila und Priscilla haben ihn nach Hause genommen und haben ihm das Evangelium noch klarer und deutlicher erklärt. Und dann haben sie ihm gesagt, schaut, Johannes hat, schaut, das, das heißt hier, es heißt hier Vers 25, Kapitel 18, Vers 25, dieser Apollos, dieser war unterwiesen im Weg des Herrn, glühend im Geist, redete er und lehrte er die Dinge über den Herrn, aber bekannt war ihm nur die Taufe des Johannes. Und als jetzt Aquila und Priscilla ihn gehört hatten, Vers 26 in der Mitte, nahmen sie ihn zu sich und setzten ihm den Weg Gottes noch genauer auseinander, also haben ihn noch genauer dargelegt. Und dann hat er es verstanden, aber dann ist er weggezogen nach Korinth. Und es gab in Ephesus noch weitere solche Johannes-Jünger. Apostelgeschichte 19, Vers 1. Es geschah, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die oberen Landteile durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand etliche Jünger. Und das waren solche, die von Apollos unterrichtet gewesen waren. Er fand etliche Jünger und wandte sich an sie und sagte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Der hat gemerkt, irgendwas stimmt mit diesen Jüngern nicht. Dann hat er gefragt, habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Und sie antworteten, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist da sei. Das heißt, sie haben noch gar nicht gewusst, gar nicht gehört, dass Pfingsten schon gewesen ist. Er sagte zu ihnen, worauf seid ihr denn getauft? Sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes taufte mit einer Taufe der Buße und sprach zu dem Volk, dass man an den glauben soll, der nach ihm käme, das heißt an den Gesalbten, Jesus. Und als sie das gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Also was geschah hier? Johannes Jünger, eine eigene Sekte praktisch, ja, eigene Johannes-Sekte, die Jünger des Täufers waren das, der Johannes der Täufer, ja, der hatte seine Gruppe und der hatte seine Lehre. Der war inzwischen schon gestorben, aber seine Lehre war immer weitergegangen. Und diese Johannes-Sekte, die kamen irgendwie zum Glauben an Christus, aber es fehlte ihnen die wichtige Information, dass der Heilige Geist schon gekommen war. Und jetzt predigt ihnen Paulus das volle, ganze, klare Evangelium. Sie verstehen es, sie nehmen es an und sie werden gläubig. Und was geschieht jetzt? Als sie es gehört hatten, wurden sie auf den Namen des Herrn Jesus getauft. Und man könnte erwarten, ja, jetzt müssen sie doch längstens den Heiligen Geist bekommen haben. Jetzt haben sie geglaubt. Jetzt müssen sie den Heiligen Geist haben. Aber wir erfahren im nächsten Vers, dass sie den Heiligen Geist auch nicht hatten, auch nicht bekommen haben. Auch jetzt nicht, vor der Taufe nicht, als sie gläubig wurden. Und bei der Taufe auch nicht, bei der Taufe sowieso nicht. Ja? Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Also Paulus musste gesondert noch etwas tun bei diesen Jüngern. Er musste ihnen, nachdem sie schon getauft waren und geglaubt hatten, eigentlich sollten sie den Heiligen Geist haben. Jetzt muss der Heilige Geist noch beten, ihnen Hände auflegen ist ein Zeichen für Gebet, ja, öffentliches Gebet. Wenn man jemand die Hände auflegt, dann ist es ein öffentliches Zeichen, wo man den Segen Gottes herabbittet auf denjenigen, auf den man die Hände legt. Ja. Und das hat Paulus getan, hat für sie gebetet mit Handauflegung und dann kam der Heilige Geist. Das heißt, Gott hat auch hier gewartet, hat ein bisschen gewartet. Warum hat er gewartet? Aus dem gleichen Grund. Das wäre eine neue Sekte gewesen. Jetzt müssen die auch lernen, wir sind nicht eine eigene Gruppe. Wir sind abhängig von den Aposteln. Und hier war ein Apostel, Paulus. Und jetzt hat Paulus gebetet. Und jetzt bekommen sie den Heiligen Geist. Das heißt, ab jetzt wissen sie, Paulus ist Autorität. Nicht Johannes der Täufer ist unsere Autorität. Wir brauchen euch Apostel von Jerusalem nicht. Nein, Paulus ist Autorität. Und der Heilige Geist hat jetzt hier auf diese Weise die Gemeinde Jesu geeint, also die Jünger des Johannes sind auch angeschlossen an die Gemeinde Jesu und sie sind genauso unter der Autorität der Apostel von Jerusalem und des Heidenapostels Paulus. Und dann hatten sie auch noch Wunderzeichen, es heißt, sie haben in Sprachen geredet und geweissagt, also der Heilige Geist kam so offensichtlich, dass alle merkten, das ist wirklich der Heilige Geist, der hier gekommen war. Sind Fragen noch? 5 Minuten haben wir noch. Sind Fragen? Fülle des Geistes, das machen wir dann einen eigenen, morgen vielleicht, morgen Abend. Könnte man das, achso, nein, morgen ist er nicht. Morgen Abend ist schon, jeden Abend, ja. Morgen Sonntagabend. Machen wir das morgen, weil ich will nicht in 5 Minuten über so ein kostbares Thema wie die Fülle des Geistes sprechen. Ja. Die Fülle des Geistes ist nicht dasselbe, wie einfach den Geist bekommen. Die kurze Antwort, für die es nicht aushalten bis morgen, die kurze Antwort, Fülle hat zu tun mit regiert werden. Werdet nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist. Von was lässt du dich regieren? Vom Alkohol oder vom Heiligen Geist? Fülle voll Zorn. Was heißt voll Zorn? Regiert vom Zorn. Voll Freude. Was heißt das? regiert von Freude. Voll Geist heißt regiert vom Geist. Hat also zu tun mit Herrschaft. Fülle hat immer mit Herrschaft zu tun. Und wenn es einmal heißt, dass sie in der Fülle des Geistes geredet haben, dann redeten sie unter besonderer Leitung und Herrschaft des Heiligen Geistes. Aber dazu kommen wir dann morgen. Geisttaufe, das ist klar geworden, denke ich. Die Geisttaufe, das ist genau dieses Wort, das verwendet wird, wenn man den Heiligen Geist empfängt. Das war zu Pfingsten. Für die einen die Geisttaufe, also die Taufe im Geist. Das heißt, man wurde, das Bild ist das, man wird praktisch im Geist, wie wenn der Geist jetzt etwas wäre, eine Flüssigkeit wäre, man wird hineingetaucht. So wird man voll. So wird man bekleidet mit dem Geist. So wird man umgeben mit dem Geist. Es gibt hier mehrere Bilder. In Lukas 24, Vers 49 ist noch ein Bild, das ich gar nicht jetzt erwähnt hatte. Lukas 24, Vers 49, da sagt er, bleibt in Jerusalem. Vers 49, siehe, ich sende auf euch die Verheißung meines Vaters. Bleibt ihr aber in der Stadt Jerusalem, bis ihr bekleidet worden seid mit Kraft aus der Höhe. Das ist ein herrliches Bild. Er sagt, schaut, ihr seid wie ohne Kleider. Und jetzt bleibt ihr in Jerusalem und wartet, bis ihr das Kleid bekommt. Das Kleid ist der Heilige Geist, die Kraft aus der Höhe. Bis ihr bekleidet wurdet mit Kraft aus der Höhe. Der Heilige Geist, wenn er über euch kommt, kommt wie ein Kleid, das euch umgibt. Und das Bild von der Taufe ist dasselbe. Das im Geist getauft heißt, so im Geist drinnen, dass jetzt der Geist euch umgibt. Das sind lauter Bilder, die ihr verwendet. Jeder Christ, sobald er zum Glauben kommt, wird umkleidet mit Kraft aus der Höhe, wird getauft im Heiligen Geist, wird versiegelt mit dem Geist, wird gesalbt mit dem Geist, der Heilige Geist kommt auf ihn, der Geist wird ausgegossen und er bekommt die Gabe des Geistes und er empfängt ihn. All diese Begriffe sind anzuwenden auf die Wiedergeburt, auf das, was der Geist tut, wenn wir von Neuem geboren werden. Sonst noch Fragen? Jetzt gibt es noch eine Minute. Bitte. Das ist ganz einfach deshalb, weil Gott diese zwei Dinge, das waren die Ausnahmen in der Apostelgeschichte, wo Gott, die Apostelgeschichte ist ja der Bericht vom Heiligen Geist von der ersten Geschichte. Und diese Ausnahme in der ersten Geschichte, die musste Gott damals machen, damit klar wird, es gibt nur eine Gemeinde. Seither ist es klar, seit die Apostel das dann auch gelehrt haben, später haben die Apostel das auch in Briefen sogar niedergeschrieben, seitdem der Epheserbrief geschrieben ist und der Paulus, der Römerbrief geschrieben ist und so weiter, seither ist es so klar, dass jeder den Heiligen Geist bekommt, in dem Moment, wo er gläubig wird, wo er den Namen des Herrn anruft und sich dem Herrn unterordnet. Das heißt, wenn heute jemand sich bekehrt und es tut sich nichts und er sagt, ich weiß überhaupt nichts, bin ich jetzt überhaupt gläubig oder nicht, dann hat der noch nicht verstanden, was Glauben heißt. Wieso? Wie machen Sie das, wenn Sie jemanden zu Jesus führen? Da ist jemand, der sagt, er möchte sich jetzt bekehren. Ja, okay, gut, dann beten wir. Gut, er betet, Herr Jesus, er sagt, Herr Jesus, ich möchte jetzt dir mein Leben geben und so weiter. Und dann sagt er Amen. Und dann schaut er dich an und sagt, bin ich jetzt gläubig? Was sagen Sie jetzt? Sagen Sie ja nicht ja. Sie wissen das gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, ob er wirklich glaubt. Ob er gläubig ist, das kann nur er wissen. Jetzt fragt er Sie oder fragt er mich, bin ich jetzt gläubig? Sag ich, ja, woher soll ich das wissen, ob du jetzt gläubig bist? Ja, woher, dann frage ich zurück, woher kannst es du wissen? Ja, ich spüre nichts. Ja, wo steht in der Bibel, dass man das spürt, wenn man gläubig wird? Kannst du mir einen Bibelvers zeigen, wo das steht, wenn man gläubig wird, dann spürt man das? Sagt, es gibt keinen Bibelvers. Ja, aber ich sollte mich ja vielleicht freuen. Ja, die Freude, das ist eine Folge, an der kannst du dich also nicht messen. Also wie kannst du wissen, ob du glaubst? Ja, dann liest man ihm die Bibel vor. Was liest man ihm vor? Die Verheißung. Also ich setze jetzt voraus, dass er Sündenerkenntnis hat. Wenn er keine Sündenerkenntnis hat, dann ist das vielleicht das Hauptproblem schon. Wenn er gar nicht erkennt, dass er gesündigt hat. Oder er weiß gar nicht, was es heißt, von der Sünde loszulassen. Ja? Jetzt muss ich ihm mal zuerst einmal erklären, was Sünde ist. Und wenn er das aber jetzt, das hat er verstanden. Er hat erkannt, er ist durch und durch verloren. Also das setze ich jetzt voraus. Er ist durch und durch sündig. Gut, und jetzt ist das Nächste. Er möchte jetzt gerettet werden. Ja, wie kann ich jetzt gerettet werden? Dann lese ich ihm was vor. In Römer 10 zum Beispiel. Da steht, das hat der Apostel Paulus selber gesagt, wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Vers 9, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Munde Jesus als Herrn bekennst, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also was musst du mit dem Mund tun? Anrufen. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt Ruhe, oder das möchte er tun. Ja, und was muss ich noch tun? Ja, mit dem Herzen musst du auch was tun. Glauben. Ja, was heißt Glauben? Jetzt muss er lernen, was heißt Glauben? Ja, ich muss mein Vertrauen auf das setzen, was Christus getan hat. Ja, und dann fragt er, und wie spüre ich das, ob ich glaube? Das hat nichts mit Spüren zu tun. Ob du glaubst, das hat zu tun mit deinem Vertrauen, ob du vertraust, dass wirklich Jesus Christus deine ganze Schuld auf sich genommen hat. Glaubst du das? Jetzt ist er vor die Bibel gestellt, er muss lesen, was Jesus für mich getan hat und er muss jetzt überlegen, will ich das glauben, was Jesus für mich getan hat? Und dann kann man sagen, also wir beten. Und wenn er noch einmal, wenn es betet, dann vielleicht sagen wir, er betet noch einmal. Er will jetzt Jesus, dem Herrn Jesus glauben und er betet und er sagt, Herr Jesus, komm jetzt in mein Leben. Und dann frage ich ihn, ist der Herr Jesus jetzt gekommen in dein Leben? Und sagt er, ich weiß es nicht. Sage ich, wieso weißt du es nicht? Ja, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Dann lesen wir noch einmal den Text. Allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Oder wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Munde Jesus bekennt, der wird gerechtfertigt. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Jetzt erkläre ich ihm, was Glauben heißt. Man kann auch Johannes 4 nehmen. Schau in Johannes 4, da war dieser Hauptmann von Kapernaum und dann steht er vor Jesus und Jesus sagt ihm, der bittet Jesus, komm bitte, bitte, mach meinen Knecht gesund. Und der Knecht, nein, ist nicht der Knecht, der Sohn, Johannes 4, mach meinen Sohn gesund. Und was sagt Jesus zu ihm? Geh heim, dein Sohn lebt. Jetzt kannst du sagen, du hast es gut zu sagen, Jesus, du sagst, geh heim, dein Sohn lebt. Woher spüre ich das, dass mein Sohn lebt? Das brauchst du doch gar nicht spüren, dass dein Sohn lebt. Was musst du lernen? Dem Wort vertrauen. Als ich das meiner Tochter mal erzählt habe, da ist es ihr aufgegangen, war jung, weil sie war 14 Jahre alt. Wir haben diese Geschichte gelesen. Da ging da ihr die Augen auf. Ich muss lernen, auf das Wort vertrauen. Nur auf das Wort Jesu, was er gesagt hat. Wenn derjenige das versteht, was Glauben heißt, dann kann man sagen, gut, jetzt beten wir noch einmal. Und dann betet er. Und dann sagt man Amen. Und dann frage ich ihn, ist Jesus jetzt in dein Leben gekommen? Dann schaut er in die Bibel und sagt, ich glaub's. Und dann wird's losgehen. Dann hat er gelernt, ein Glaubensleben zu leben. Jetzt fängt es an. Jetzt hat er gelernt, jetzt hat er die Basis für ein Glaubensleben. Jetzt weiß er, was es heißt zu glauben. Ich muss rechnen mit den Fakten, die Gott getan hat. Und ich brauche nicht auf meine Gefühle vertrauen. Und was wird geschehen? Jetzt wird etwas in seinem Leben geschehen. Jetzt lernt er Schritt für Schritt die Glaubensschritte. Und er weiß, nicht Gefühle, sondern das Wort Gottes, dem Wort Gottes Glauben schenken und handeln entsprechend und sagen, ja, Wenn Gott sagt, er kommt in mein Leben, nachdem ich den Namen des Herrn angerufen habe, dann glaube ich das jetzt einfach und ich glaube es, weil Gott es sagt. Und dann geht er nicht nach Hause und sagt, ich bin gläubig. Dann fragen die Leute, warum weißt du, dass du gläubig bist? Sagt er, Herr Thomas hat gesagt, ich bin gläubig. Das hilft ihm gar nichts. Dann sagt er, ich bin gläubig. Woher weißt du das? Weil der Herr Jesus es sagt. Und hier habe ich es. Hier habe ich den Beweis. Dann hat er eine Festigkeit für sein Leben. Dann hat er gelernt zu glauben. Heute ist es jedes Mal so, wenn jemand wirklich Sündenerkenntnis hatte und wirklich glaubt, Jesus als Herrn annimmt, sich ihm fügt, sich ihm unterordnet und ihm vertraut, dass Jesus alle Sünden getragen hat, dann wird das neue Leben beginnen. Dann kommt es. Und wenn das heute nicht geschieht bei jemandem, dann ist es nicht, weil Gott eine Ausnahme macht, sondern es ist, weil derjenige nicht gelernt hat, was Glauben heißt. Das heißt, der muss mehr Information wieder, der muss mehr lernen, was ist die Information des Wortes Gottes und bin ich überhaupt bereit, diese Information zu glauben? Dann wird es geschehen. Also es gibt heute keine Ausnahmen mehr. Die Lehrbriefe zeigen das, weil die Lehrbriefe geben uns im Epheserbrief zum Beispiel, Paulus setzt voraus, dass in Ephesus keine Ausnahme mehr ist. Er sagt, ihr seid, als ihr gläubig geworden seid, seid ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, er weiß es. Er kennt die Epheser nicht, aber er weiß, dass es so ist, weil Gott keine Ausnahmen mehr macht. Also seitdem die Apostelbriefe geschrieben sind, gibt es gar keine Ausnahmen mehr. Dann schließen wir hier. Stehen wir noch auf zum Gebet. Vielleicht beten einige von uns.